Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Weiter geht es in unserer Sendereihe Durch die Bibel mit dem Buch der Offenbarung. Wir setzen unsere Entdeckungsreise fort ab Kapitel 14, Vers 17. Schön, dass Sie sich Zeit dafür nehmen. Ein herzliches Willkommen. Im Buch der Offenbarung ist das niedergeschrieben, was Jesus gegen Ende des ersten Jahrhunderts seinem altgewordenen Freund Johannes über die Endzeit offenbart hat. In dieser letzten Zeit der Geschichte Gottes mit den Menschen leben die christlichen Gemeinden nämlich. Denn mit der Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt des Sohnes Gottes ist diese letzte Epoche der Menschheit angebrochen. Als Herr über Himmel und Erde hat Jesus von seinem Vater die Macht erhalten, die Weltgeschichte ihrem Ende entgegenzuführen. Und dem kommt Jesus auch unverzüglich nach. Niemand anderes als Jesus gestattet dem Teufel und seinen wichtigsten Dienern, dem Antichristen und dem falschen Propheten, für eine gewisse Zeit die Gerichte der Endzeit über die Welt zu bringen. In eindrucksvollen und äußerst lebhaften Szenen stellt Jesus das alles seinem Apostel und Propheten in Visionen vor Augen und auch vor Ohren. Denn Johannes sieht nicht nur, was Jesus ihm zeigen will, sondern er hört auch, was sein Herr ihm zu sagen hat. Neben dem Ergehen der Menschheit, die nicht an Jesus glaubt, nimmt Jesus auch immer wieder besonders Bezug auf das, was seinen Leuten in der Endzeit widerfährt. Denn sie liegen ihm besonders am Herzen. Und er will keinen von ihnen verlieren in dieser mitunter schweren Zeit. Deshalb die vielen Visionen an Johannes, um die Christen bis zum letzten Tag der Menschheitsgeschichte zu ermutigen, an ihrem Glauben an Jesus festzuhalten. Denn der Lohn ist groß. Ewiges Leben in einer Welt ohne Tod, ohne Leid, ohne Klagegeschrei und ohne Schmerz. Und in unmittelbarer Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott selbst. Zuletzt haben wir uns mit der Vision von dem Menschensohn und den sechs Engeln beschäftigt, zu finden im Buch der Offenbarung, Kapitel 14. In dieser Vision geht es um das letzte Gericht Gottes, das endgültige Gericht, mit dem der Allmächtige die letzte Epoche dieses Universums abschließt. Dieses Weltgericht gilt den Bewohnern der Erde, die in der Offenbarung im Gegensatz zur Gemeinde der Jesusleute stehen. Denn die Gemeinde des Messias gehört im Prinzip schon zum Himmel, auch wenn sie noch hier auf der Erde lebt und die gute Nachricht von Jesus ihren Mitmenschen bekannt macht. Das letzte Gericht in dieser Vision gilt also denen, die nicht an Jesus glauben. Besonders auffällig: In der Vision umschreibt Jesus jenes endgültige Gericht mit einem doppelten Erntebild. Er stellt das Weltgericht zunächst als Getreideernte dar. Und unmittelbar daran anschließend präsentiert er dem Johannes das letzte Gericht Gottes als Weinernte. Zweimal dasselbe Ereignis, geschildert in unterschiedlichen Bildern. Jesus hätte die Wichtigkeit des letzten Gerichts nicht stärker betonen können. Das Bild von der Getreideernte ergänzt Jesus jetzt also durch ein zweites. Dazu lese ich im Buch der Offenbarung, Kapitel 14, die Verse 17 bis 20. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte ein scharfes Winzermesser. Und ein anderer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu: Setze dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten, und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit. Diese zweite bildhafte Darstellung des letzten Gerichts über alle Völker der Erde ist ebenfalls ein Erntebild. Nur geht es jetzt nicht mehr um eine Getreideernte, sondern um eine Weinernte. Jene doppelte bildliche Umschreibung vom abschließenden Weltgericht hat Gott schon seinem Propheten Joel offenbart. Und ganz offensichtlich greift Jesus das nun auf. Denn die sehr ausdrucksstarke und eindrückliche Schau vom doppelten Erntebild für das letzte Gericht war wohl jedem vor Augen, der mit dem ersten Teil der Bibel vertraut war. Dasselbe Ereignis wird doppelt offenbart. Dadurch verleiht Gott dieser Vision großen Nachdruck. Sowohl beim Propheten Joel als auch hier in der Offenbarung. Die letzten beiden Engel der Vision treten nun in Erscheinung. Das ist zum einen der fünfte Engel, von dem in Vers 17 die Rede ist, ausgerüstet mit einem scharfen Winzermesser, passend zu seinem Ernteauftrag. Und wie sein Vorgänger, Engel Nummer 4, tritt er aus dem Tempel im Himmel. Der sechste Engel dagegen kommt vom Altar her, so in Vers 18. Von diesem Altar aus, das wissen wir aus einem vorangegangenen Kapitel, schrien die ermordeten Christen zu Gott: Wie lange zögerst du noch, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, Gericht zu halten und unser Blut an den Bewohnern der Erde zu rächen? Und nun sieht Johannes, der sechste Engel, der das Startzeichen gibt zum letzten Gericht, der geht nun genau von jenem Ort aus, von dem die Märtyrer nach dem Gericht geschrien haben. Der lang erflehte Zeitpunkt ist gekommen. Von dem Altarengel schreibt Johannes in Vers 18, der die Macht über das Feuer hatte. Das Feuer meint hier offensichtlich das Feuer des Altars und kann somit für den Altar selbst stehen. Bei einer der folgenden Visionen verkörpert der Altar jene Stimme, die bekräftigt, Gottes Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Das passt auch hier in Vers 18 genau zu dem folgenden Weltgericht, verkörpert durch die Weinernte. Jetzt erfolgt das Startsignal, erneut mit lauter Stimme. Schick deine scharfe Sichel aus und ernte die Trauben vom Weinstock der Erde. Seine Beeren sind reif geworden. So abschließend in Vers 18. In Ländern mit einem warmen Klima können sich die Reben eines Weinstocks über große Flächen am Erdboden ausbreiten. Dieses Bild haben die ersten Hörer der Offenbarung nun vor Augen. Ein riesiger Weinstock konnte dabei sinnbildlich ganze Völker darstellen. In den Versen 18 und 19 ist ausdrücklich vom Weinstock der Erde die Rede, der abgeerntet wird. Und das sind nach Vers 6, dem Beginn dieser Vision, die Bewohner der Erde, alle Nationen, Stämme, Sprachen und Völker. Der fünfte Engel führt den Befehl des sechsten unverzüglich aus. Da schleuderte der Engel seine Sichel auf die Erde, erntete den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes. So Vers 19. Im Unterschied zum ersten Teil dieses doppelten Erntebildes, dem Bild von der Getreideernte, geht das zweite Erntebild noch einen Schritt weiter. Wir erfahren, was mit dem Ertrag der Ernte geschieht. Der Ernteengel wirft die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes, also in die Kelter des Gerichtes Gottes. Bei einer Weinlese wurden die Trauben damals in der Kelter getreten. Das war eine Vertiefung im Boden oder in einem Felsen. Der meist rote Saft der Weintrauben wurde dann mit den Füßen aus den Beeren gepresst und floss ab in einen tiefer gelegenen Behälter. Das ist die geschilderte Szene. Doch hier geht es ja nicht um einen wirklichen Weinstock, sondern es geht um die Menschen aus den Völkern der Erde, die nun dem endgültigen Gericht Gottes ausgeliefert sind. Und das vergleicht Jesus im Fortschreiten der Vision eben mit einer Weinkelter. Entsprechend verändert sich nun das Bild in Vers 20 etwas, was es aber nicht weniger drastisch oder furchtbar erscheinen lässt. Vers 20 lautet: Die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten, und Blut strömte aus der Kelter. Es stieg an bis an die Zügel der Pferde, 1600 Stadien weit. Ähnlich drastische Schilderungen sind auch sonst aus der damaligen Literatur bekannt. Da versinken Pferde im Blut der Erschlagenen bis zu den Nüstern. Die ersten Hörer verstanden also den Vers 20 offensichtlich so: Hier wird uns ein großes und folgenschweres Gericht vor Augen gemalt. Doch sie haben die Schilderung sicherlich nicht als besonders blutrünstig empfunden. bleibt noch der Hinweis in Vers 20, wie weit sich der Blutstrom der Kelter des Gerichts ergießt. Johannes schreibt, Blut strömte aus der Kelter 1600 Stadien weit. Wörtlich genommen entspricht das etwa 300 Kilometer. Doch es geht wohl kaum um eine konkrete Längenangabe. Doch wer sich mit dem Sinn jener Zahl 1600 auseinandersetzt, dem fällt Folgendes auf. Die Zahl 4 galt als die Zahl der Erde, entsprechend den vier Weltgegenden, in die die Erde zur Zeit der Antike unterteilt wurde. Wir kennen heutzutage noch etwas Ähnliches, nämlich die vier Himmelsrichtungen. Nun wird hier die 4 mit sich selbst vervielfacht, also 4 mal 4, und das ergibt 16. Und die mit sich selbst vervielfachte Zahl der Erde, die 4, wird abschließend noch um das Hundertfache vervielfältigt. So ergibt sich die Zahl 1600. Damit soll wohl ausgedrückt werden, das letzte Gericht Gottes umfasst die ganze Erde, und zwar in all ihrer möglichen Ausdehnung und sogar weit darüber hinaus. So erfasst Gottes Endgericht alles und jeden bis in die entferntesten Winkel der Erde. Das Weltgericht Gottes ist somit allumfassend, total und unwiderruflich. Nur diejenigen entgehen ihm, die durch den Glauben an Jesus mit dem Allmächtigen versöhnt sind. Deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte ich Sie im Namen von Jesus, lassen Sie sich mit Gott versöhnen. Glauben Sie an seinen Sohn Jesus. Vertrauen Sie darauf, dass er mit seinem Leben das Opfer gebracht hat, das Sie ein für allemal mit Gott versöhnt. Das ein für allemal alles sühnt, was Sie von Gott trennt. Jetzt folgt die letzte Visionsreihe im Buch der Offenbarung. Und wie die anderen beiden besteht auch sie aus 7 Visionen, die aufeinander folgen. Es ist die Reihe der Visionen von den 7 Engeln und ihren Schalen des Gerichtes Gottes. Der Aufbau und Ablauf der Schalenreihe ist dabei auffallend gleich zur Reihe von den 7 Signalfanfaren. Der Vorstellung der Engel folgen die Vorbereitungen im Himmel. Das erste Gericht wird auf die Erde geworfen bzw. gegossen. Das zweite verwandelt das Meer zu Blut. Vom dritten Gericht sind Flüsse und Quellen betroffen. Und das vierte zielt auf die Sonne. Gericht Nummer 5 verfinstert die Welt und die Menschen erleiden Qualen. Das sechste Gericht betrifft den großen Fluss Euphrat. In beiden Reihen folgt nun ein Zwischenstück, das die Jesusleute betrifft. Abschließend ergeht das siebte und letzte Gericht mit Blitzen, Stimmen, Donner, Erdbeben und Hagel. Danach folgen beiden Reihen verschiedene Anhänge. Bei einer derart ausgeprägten Übereinstimmung stellt sich natürlich die Frage, ist die Schalenreihe dann nicht überflüssig, wenn sie ohnehin nur wiederholt, was wir von den 7 Signalfanfaren schon kennen? Das lässt sich wohl nur beantworten, wenn wir uns die Visionsreihe der 7 Gerichtsschalen genauer ansehen. Und bei jedem Unterschied, den wir zu der Reihe von den Fanfaren feststellen, haben wir etwas vor uns, was Jesus offensichtlich besonders betonen will. Die letzte Visionsreihe im Buch der Offenbarung beginnt mit Kapitel 15. In Vers 1 offenbart Jesus jene 7 Engel, die Gottes Gerichte mit ihren Schalen über die Welt kommen lassen. Und ab Vers 2 schildert er uns den Auftakt im Himmel zu diesen 7 Gerichten. Hier nun aus Kapitel 15 die Verse 1 bis 3. Johannes berichtet, Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, das war groß und wunderbar. 7 Engel, die hatten die letzten 7 Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt. Und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Erneut berichtet Johannes, der frühere Wegbegleiter und treue Freund von Jesus, von einem Zeichen im Himmel, wie es nach Vers 1 wörtlich heißt. Und wiederum bedeutet der Begriff Zeichen eine Vision, die Jesus seinem Propheten zeigt, also ein prophetisches Gesicht, das eine ganze Szenerie umfasst, mit Figuren und ihren Handlungen, mit dem, was sie tun und sagen. Also mit allem, wovon wir in den Versen 1 bis 8 hören. Wie ich schon sagte, was Johannes hier von seinem Herrn präsentiert wird, ist im Grunde wie Fernsehen, nämlich mit Bild und Ton. Groß und wunderbar ist dieses Zeichen laut Vers 1. Bereits die Vision von der Frau, die den Messias zur Welt bringt, nannte Johannes ein großes Zeichen. Hier in Vers 1 fügt er nun an, die Vision ist außerdem wunderbar, was so viel bedeutet, dass ihr Inhalt verwunderlich, erstaunlich, zum Staunen ist. Was Johannes dabei im Sinn hat, erfahren wir im übernächsten Vers noch genauer. Auf jeden Fall ist die Vision aus seiner Sicht eine Steigerung bis zum Äußersten. Sie ist nicht nur ein anderes Zeichen, sie ist nicht nur irgendein großes Zeichen. Nein, diese Vision ist noch mehr. Sie ist groß und absolut erstaunlich. Steigerungen bis zum Höchstmaß werden uns in den prophetischen Gesichten von den sieben Schalen immer wieder begegnen. Auch in dieser Reihe von sieben Visionen nehmen erneut sieben Engel eine zentrale Rolle ein, so in Vers 1. Von ihnen heißt es dort, die hatten die letzten sieben Gerichtskatastrophen. Wie die sieben Engel mit den Signalfanfaren, so erhalten auch die sieben Engel aus Vers 1 den Auftrag, Gottes Gerichte über die Welt kommen zu lassen. Und doch bringt Johannes einen wesentlichen Unterschied zur Sprache. Denn die Gerichte Gottes, die diese Engel über die Erde bringen, das sind die letzten. Bedeutet das, diese letzten Gerichte erstrecken sich nicht über die gesamte Endzeit, so wie Katastrophen der Visionsreihen von den sieben Siegeln und den sieben Signalfanfaren? Davon gehen manche Ausleger aus. Nach ihnen ereignen sich die sieben Gerichte der Schalen in einem allerletzten Abschnitt vor dem Ende. Die Vertreter dieser Auffassung begründen das mit dem Abschluss von Vers 1. Der lautet nämlich, denn mit ihnen wurde der Zorn Gottes vollendet. Mit dem Zorn Gottes ist auch in Vers 1 das Gericht Gottes gemeint, nämlich sein gerechtes Gericht, das nicht nur das Urteil spricht, sondern den Urteilsspruch auch vollzieht. Besonders deutlich zeigt sich das in der späteren Vision, mit der Jesus dem Johannes zeigt, wie er, der Gottessohn, erneut sichtbar auf der Erde erscheinen wird. Denn dann werden der Antichrist, sein Helfershelfer und der Teufel selbst endgültig gerichtet und alle, die ihnen gefolgt sind, ein für alle Mal. Vollenden bedeutet so viel wie beenden, zu Ende kommen, ausführen, durchführen, erfüllen. Mit den sieben Schalengerichten würden die Gerichte Gottes zum Ende kommen. Dann wäre das Gericht Gottes über eine Menschheit, die ihn hartnäckig ablehnt, mit diesen letzten Gerichten vollendet, vollständig erfüllt und damit endgültig abgeschlossen. Ich denke, das lässt sich durchaus so vertreten. Doch bei den Visionen von den sieben Signalfanfaren heißt es bei dem letzten Endzeitgericht ebenfalls, es wird das Geheimnis Gottes vollendet sein. Dabei meint Geheimnis dort den Plan Gottes mit der Menschheit. Und dieser Plan ist dann erfüllt und endgültig abgeschlossen, wenn das letzte Gericht über alle, die nicht an Jesus Christus glauben, stattgefunden hat. Es geht beim Gericht der letzten Signalfanfare also um genau das gleiche Ereignis, von dem hier in Vers 1 die Rede ist, um den endgültigen Abschluss der Weltgeschichte am Ende der Endzeit. Damit ist es aus meiner Sicht auch durchaus möglich, dass sich die sieben letzten Gerichtskatastrophen in Vers 1 doch über die gesamte Endzeit ausdehnen. Und wenn diese sieben Plagen alle geschehen sind, dann ist Gottes Gericht über die Menschheit auch vollendet. Ganz so wie bei den Visionsreihen von den sieben Siegeln und den sieben Signalfanfaren. Bei jedem der ersten sechs Schalengerichte gilt es nun darauf zu achten, passt es eher zu einem allerletzten Augenblick der Endzeit oder scheint es sich zusammen mit den anderen auf die gesamte Endzeit auszudehnen? Das siebte Schalengericht markiert ohnehin das Ende der Endzeit. Das war aber auch bei den sieben Siegeln schon so und bei den 7 Signalfanfaren ebenfalls. Wie eine Überschrift steht Vers 1 über der gesamten Visionenreihe von den 7 Gerichtsschalen. Und danach fängt Johannes an und beschreibt, wie die 7 Gerichte der folgenden Offenbarungen im Himmel ihren Anfang nehmen. Dazu schreibt er in Vers 2, »Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer.« So beschrieb Johannes die Fläche vor dem Thron des Allmächtigen, als Jesus ihm einen Blick gewährte auf den Ort der Gegenwart Gottes. Jener Raum vor dem Thron erschien also wie ein Meer aus durchsichtigem Glas und leuchtete wie ein Kristall, wie ein hell leuchtender Edelstein allererster Güte. Johannes beschreibt in Vers 2 also erneut den Thronsaal Gottes, den Himmel. Doch diesmal betont Johannes, die Ebene vor dem Thron Gottes ist mit Feuer vermengt. Schon oft war in der Offenbarung von Feuer die Rede. Es gehört untrennbar zum Wesen Gottes. Und das Feuer verweist dabei meist auf Gottes untrügliches Gericht, dessen Flamme alles läutert. Absolut unparteiisch und vollkommen unbestechlich. An dem gläsernen Meer steht eine Personengruppe. Und die Sieger über das Tier, über sein Standbild und über die Zahl seines Namens standen an dem gläsernen Meer. So Johannes in Vers 2. Gemeint ist hier natürlich die Gemeinde des Messias Jesus, das erneuerte Israel aus allen Juden und Nichtjuden, die an den Messias Gottes glauben, an Jesus, den Sohn des Allmächtigen. Die Schrecken der Endzeit, besonders die Verfolgungen der Christen durch den Antichristen, nun sind sie vorüber, endgültig. Und von der Gemeinde aller Jesusleute heißt es weiter in Vers 2, sie hatten Harfen Gottes. Bereits in der Vision von Jesus als dem Lamm ist von Harfen die Rede. Mit ihnen stimmen dort die Wesen aus der unmittelbaren Thronumgebung ein neues Lied an. Das Gleiche berichtet Johannes auch in der Vision von Jesus, der als das Lamm der Zufluchtsort seiner Gemeinde ist, inmitten der Terrorherrschaft des Antichristen und seiner Adjutanten. Auch wenn Johannes dort nicht konkret benennt, wer die Harfen spielt, ihr Klang kommt in jedem Fall aus dem Himmel und übertönt für die Gemeinde des Lammes die gotteslästerliche Anbetung des Antichristen. Doch jetzt in Vers 2 unseres Bibeltextes ist es die Messiasgemeinde selbst, die Gott mit Harfen ausstattet. Endlich! Denn jetzt ist die Gemeinde angekommen, im Himmel, bei Gott, zu Hause. Harfen spielten auch bei der Zeremonie des römischen Kaiserkultes eine wichtige Rolle. Auch der Herrscher Roms ließ sich zur Harfenmusik als Gott und Herr anbeten. Doch diese Harfen sind nun zerbrochen und angebetet wird nur noch einer, Gott der Allmächtige und sein Messias Jesus Christus. Das bedeutet natürlich, in Vers 2 beschreibt Johannes bereits die Ereignisse nach den letzten Gerichten Gottes. Die Sieger über den Satan und seine verschlagenen Hilfskräfte stimmen nun ihr Lied an. In Vers 3 wird berichtet, sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied zu Ehren des Lammes. Der Wortlaut jenes Liedes in den Versen 3 und 4 zeigt, es handelt sich hier um ein einziges Lied, das die Vision aber mit zwei Namen bezeichnet. Ein Doppelname, nämlich Lied des Mose und Lied des Lammes. Das ist hier auch absolut passend. Denn als Gott sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreite, war es ebenfalls ein Lamm, das vor Gottes Strafgericht bewahrte, das Passahlamm. Und das war ein Hinweis auf das wirkliche Lamm Gottes, das tatsächlich die Sünde der Welt wegnehmen kann. Und dieses wirkliche Opferlamm Gottes ist der eine, der kam, um die Welt durch sein Opfer zu retten. Jesus ist sein Name, der Sohn des lebendigen Gottes. Das Lied des Mose zum Sieg Gottes über die Feinde Israels ist somit ebenfalls der Hinweis auf das Lied vom Sieg des Lammes über die Feinde der Messiasgemeinde, das erneuerte Israel. Das Lied des Mose erfüllt sich also endgültig im Lied über den Sieg des Lammes. Daher der Doppelname für dieses eine Lied. Der Inhalt des Liedes ist dabei tief verwurzelt in der gesamten Bibel. Die erste Strophe lautet nach Vers 3, Groß und wunderbar sind deine Taten. Ein Hochruf auf die Größe Gottes. Damit beginnt das Lied. Gottes Taten sind wunderbar, also verwunderlich, zum Staunen. Und dabei kann das Staunen auch mit Schrecken und Entsetzen verbunden sein. Das wird beim Auszug Israels aus Ägypten sehr deutlich. Als Gott das Meer teilte und so sein Volk rettete, wird sein Handeln als furchterregende und wunderbare Tat beschrieben. Denn Gott konnte Israel nur retten, indem er das Heer des Pharaos vernichtete. Auch das Tier des Teufels, der Antichrist, brachte die ganze Welt zum Staunen. Doch er blendete die Völker der Erde nur mit faulem Zauber. Weiter singen die siegreichen Jesusleute, Herr und Gott, allmächtiger Herrscher, so in Vers 3. Dreifach reden sie Gott an, und zwar mit den gleichen Hoheitstiteln, mit denen Gott sich selbst am Anfang des Buches vorstellt. Die zweite Strophe des Liedes beginnt mit der Aussage, Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, ebenfalls in Vers 3. Was Gott plant und tut, das ist wirklich und wahrhaftig gerecht. In der Offenbarung beziehen sich diese Eigenschaften besonders auf die Gerichte Gottes. Darauf kann sich jeder verlassen. Niemand wird grundlos gerichtet. Und ebenso wird niemand grundlos gerettet. Aber aus Gnade werden Menschen gerettet, aus Glauben an das Opfer des Lammes, das Jesus Christus heißt. Denn das Opfer Jesu und seine Gnade sind ein schwerwiegender Grund. So schwerwiegend, dass niemand sich dies verdienen kann. Aber wer darum bittet, dem wird es geschenkt. Vers 3 schließt mit den Worten, du König der Völker. Zweierlei wird hier betont. Gott ist ein König, der wahre König, voller Pracht und Macht. Und alle Völker, alle Nationen sind seine Untertanen. Heute meinen viele Menschen, was habe ich mit Gott zu tun? Die Wahrheit ist, er ist unser Herr und König. Nur wissen das heute die meisten Menschen nicht. Und unserem König gegenüber sind wir Rechenschaft schuldig. Jeder Mensch, auch Sie und ich. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Beim nächsten Mal setzen wir die Entdeckungen im Buch der Offenbarung fort. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Gottes Segen mit Ihnen.